Es ist immer wieder erstaunlich, worüber man so stolpert im Evangelium, bezogen auf das, was ich im Urlaub gelesen habe, bezogen auf die Radiosendung, die ich bei Radio Horeb zuletzt gemacht hatte am 10. August. Alles genau dieses Evangelium. Und dann kam mir noch eine ganz andere Episode in den Kopf, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass Evangeliumstexte zu schwach sind und ich stattdessen eine Geschichte aus dem kleinen Prinzen erzählen muss, damit Sie was Lustiges hören, sondern weil diese Begebenheit vor 14 Jahren eine wunderbare Interpretation des Aspektes aus dem heutigen Evangelium ist, das ich herausstellen möchte. Sie wissen, ich versuche nie immer breit zu predigen, sondern ganz scharf einzelne Dinge herauszuheben. Und dafür nehme ich Sie mit, eine kleine Zeitreise. Die meisten von Ihnen waren ja schon erwachsen 2011, oder? Erinnern Sie sich an den 16. Juli 2011? Das war der Tag der Bestattung des letzten Kaisers von Österreich-Ungarn. Also fast. Otto von Habsburg wurde zu Grabe getragen. Am Ende der verschiedenen längeren Feierlichkeiten steht eine Zeremonie, die ich unglaublich beeindruckend finde, auch heute noch, wenn ich es 14 Jahre später auf YouTube angucke. Dann nämlich, wenn der Sarg mit dem Erzherzog zur Kapuzinergruft gebracht wird und an der Kapuzinergruft ist die Tür verschlossen. Damit die Tür aufgeht, braucht es eine Zeremonie. Und die spiele ich Ihnen mal ganz kurz vor. Der Zeremonienmeister tritt hervor, schlägt dreimal gegen die Tür und von innen ruft der Obere, der Guardian, der Kapuziner: Wer begehrt Einlass? Darauf der Zeremonienmeister: Otto von Österreich, einst Kronprinz von Österreich-Ungarn, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steyr, Kärnten, Krain und Bukowina, Großfürst von Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara, gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska, Fürst von Trient und Brixen, Markgraf von Oder und Niederlausitz und in Istrien, Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregen, Sonnenberg etc., Herr von Triest, von Katarno und auf der Windischen Mark, Großvoivode der Vojvodschaft Serbien etc. etc. Eine kurze Zeit vergeht. Von innen die Stimme: Wir kennen ihn nicht. Nach einer weiteren Pause versucht der Zeremonienmeister einen zweiten Anlauf. Wer begehrt Einlass? Dr. Otto von Habsburg, Präsident und Ehrenpräsident der Pan-Europa-Union, Mitglied und Alterspräsident des Europäischen Parlamentes, Ehrendoktor zahlreicher Universitäten und Ehrenbürger vieler Gemeinden in Mitteleuropa, Mitglied ehrwürdiger Akademien und Institute, Träger hoher, höchster staatlicher und kirchlicher Auszeichnungen, Orden und Ehrungen, die ihm verliehen wurden in Anerkennung seines jahrzehntelangen Kampfes für die Freiheit der Völker, für Recht und Gerechtigkeit. Die Antwort von innen: Wir kennen ihn nicht. Ein drittes Mal versucht es der Zeremonienmeister. Wer begehrt Einlass? Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch. So komme er herein. Kannten Sie es? Ich kriege immer eine Gänsehaut bei der Stelle. Und ob Sie es glauben oder nicht, das ist im Wesentlichen das, was ich Ihnen erzählen möchte zu einem Teil des heutigen Evangeliums. Es geht schon jedem von uns so. Wenn Sie irgendwo sind, wird sofort hinter Ihrem Rücken darüber getuschelt, wer Sie sind, wo Sie herkommen und was Sie repräsentieren. Zu welcher Familie gehört er, zu welchem Unternehmen, in welchem Rang ist er, Einkommensklasse, Vermögen und natürlich erst recht, wenn Sie wirklich was zu repräsentieren haben. Also wenn Sie aus dem englischen Königshaus sind, ein Windsor, ist völlig egal, wie Sie heißen, wie alt Sie sind, welche Fähigkeiten Sie haben, Sie sind total festgelegt auf diese Rolle. Sie sind ein Windsor. Was weiß ich, wenn Sie ein Kind von Jeff Bezos sind, ist eigentlich völlig egal, wie intelligent Sie sind, wie Sie ausschauen, was Sie lernen in Ihrem Leben, was Ihnen gelingt oder misslingt. Sie sind gepampert. Sie haben eine maximale finanzielle Sicherheit über Ihr Lebensende hinaus. Sie können leben, wie Sie wollen. Und Sie können selbst Niederlagen einstecken, wie Sie wollen. Es wird Sie nicht ankratzen. Denken Sie an die englischen Prinzen Andrew, der zu viel Kontakt hatte mit Epstein, oder Prinz Harry, der meinte, den Royals anzugehören sei eine Form von Social Media Commercials. Oder der per In-vitro-Fertilisation ausgewählte Sohn von Elon Musk mit Geburtsnamen Javier Musk, geboren 2004, der aber dann doch lieber ein Mädchen sein möchte und als Transfrau Vivian Wilson komplett auf die Barrikaden geht gegen seinen ihren Vater und auch auf diese Art und Weise ausgesorgt hat bis an alle Lebenszeit. Okay, ich vermute mal, das ist nicht die Liga, in der Sie spielen, oder? Also ich zumindest überhaupt nicht. Trotzdem, wenn ich diese Szene mit Otto von Habsburg im Kopf habe, dann stellt sich die Frage, wenn ich vor meinen Herrn und Schöpfer hintrete, was fragt er mich und was antworte ich dann? Sag ich, ich bin Rothschild, mir gehört die halbe Welt. Ich war leitender Direktor bei Audi und habe so und so viel 100.000 im Jahr verdient. Ich habe das ultimative Impfmittel gegen Krebs entwickelt, das weiß doch jedes Kind auf der Welt. Wenn Jesus dich fragt, wer bist du, sagst du dann, wer bist eigentlich du? Also ich bin Mr. Beast, ich bin der erfolgreichste Influencer auf TikTok, habe 502 Millionen Follower und Abonnenten. Wie viele Follower hast eigentlich du, Jesus? Was sage ich? Wie passiert diese Begegnung? Ich habe Sie bisher einen langen Weg geführt. Kriegen Sie ein Gespür für diese Begegnung eines Geschöpfes mit seinem Schöpfer? Und für die Antwort auf die Frage, wer bist du? Sie klingt vielleicht fromm, aber ich denke, es ist die einzige richtige Antwort. Die einzig richtige Antwort ist, wenn Jesus mich fragt, wer bist du? Ich bin Christ. Und damit habe ich ganz viele Antworten gegeben. Es ist nicht wichtig, ob ich zu den Rothschilds gehöre, denen 10% des Weltvermögens gehört, oder zu einem Königshaus oder einer Handelsdynastie neueren Ursprungs. Dadurch, dass ich Christ bin, bin ich Kind Gottes und Erbe des Reiches. Mir gehört nicht nur 10% oder 50% der Welt, mir gehört alles. Ich bin Miterbe von allem. Und ich habe nicht wie ein Angehöriger eines großen Hauses oder ein Elon Musk, der sich gerne in vitro fortpflanzt, 20, 30 Geschwister und eine Familie mit 500 Mitgliedern. Ich gehöre zu einer Menschheitsfamilie mit 8 Milliarden. Und die ist schön bunt. Da gibt's große, kleine, dicke, dünne, helle und dunkle, kluge und nicht so schlaue. Und ich bin einer davon. Wer bist du? Die zweite Lesung beispielsweise war so ein sanfter Hinweis auf die enorme Radikalität des Christentums. Die Sklavenhaltung wurde ja erst sehr spät verboten, nach der Französischen Revolution. Aber trotzdem nimmt Paulus einen entlaufenen Sklaven bei sich auf, von dem er sagt, mit dem ist nicht viel anzufangen gewesen, Und durch die Nähe mit dem Apostel verändert sich dieser entlaufene Sklave, so dass Paulus eine Art Empfehlungsschreiben an seinen Herrn ihm mitgibt für den Rückweg und sagt, dieser Onesimus ist mir so ans Herz gewachsen, er ist mir zu innerst lieb und wichtig geworden und dir gebe ich ihn mit, dir Philemon, dem Sklavenhalter und Herrn, nicht als ein Stück Fleisch, als ein Stück Eigentum, sondern als deinen geliebten Bruder. Das ist Sozialrevolution. Ein Sklave ist kein geliebter Bruder, weder auf irgendwelchen Plantagen in Nordamerika noch auf den 1300 Jahre dauernden Trails der Nordafrikaner durch die Sahara. Es war Fleisch, kein geliebter Bruder. Und ich als Christ sage jetzt, das ist meine Familie. Meine Familie ist nicht die, aus der ich komme, die spielt im Himmel keine Rolle. Auch meine Ehefrau, so gut und wichtig sie ist, wird keine Rolle mehr spielen. Sie kennen das alle, vielleicht aus ihrer eigenen Eheschließung oder aus anderen. Was versprecht ihr euch bei der Eheschließung? Treue, bis der Tod uns scheidet. Mit dem Tod hat sich das Eheband erledigt. Ich sage es zwar gerne bei Beerdigungen, aber es ist trotzdem Quatsch. Der Himmel heißt nicht, dass ich mit meiner Ehefrau Händchen halten auf einer wunderbaren karibischen Insel lebe, mit einem Cocktailglas in der Hand, das nie leer wird. Nein, das ist nicht der Himmel. Nicht zu zweit, sondern als einer von wie viel Milliarden auch immer in Ausrichtung auf die Quelle des Lebens, die Quelle der Liebe, in unendlicher Faszination vor einem Gott, den ich nie begreifen kann, wo ich nie an ein Ende komme. Es ist egal, was du geleistet hast. Es ist egal, was du für Voraussetzungen hattest. Das ist Himmel. Und wenn sie bis zu diesem Punkt mitgegangen sind, dann kann ich noch ein paar Schlussworte zum Evangelium sagen. Wer mein Jünger sein will, muss auf seine Familie verzichten, muss auf seine Vermögen verzichten, muss auf seine Ehrentitel verzichten. Du musst es ganz radikal tun. Sie schauen und verstehen, wie schwierig das ist, jetzt davon zu reden, weil keiner von uns, weder ich noch Sie, in der Lage sind, das umzusetzen. Wer wäre von Ihnen bereit, das wirklich zu tun? Und deswegen will ich Ihnen von einem erzählen, der es getan hat. Einen der Ersten. Er ist im Jahr 251 geboren. Mit 20 Jahren war er vollweise. Im Jahr 271 kommt Antonius aus Oberägypten in einen Gottesdienst und hört genau dieses Evangelium mit genau diesem Satz. Der trifft ihn ins Herz und er sagt, Gott, was du von Menschen verlangst, ist nicht nur schönes Gerede. Jesus, der Hippie Brother, ja, alle nett, alle lieb miteinander. Nee, wenn Jesus sagt, du sollst alles verlassen und mir nachfolgen, dann muss das möglich sein. Antonius lässt sich darauf ein und wird zum Urvater des Mönchstums. Benediktiner sind nicht denkbar ohne Antonius den Großen. Kapuziner und Franziskaner sind nicht denkbar ohne ihn, selbst Jesuiten. Er macht als erster Ernst. Wissen Sie, wie alt der Mann geworden ist, der unter größten Entbehrungen in der Wüste lebte, immer nur von Knäckebrot gelebt hat? Wie alt ist der geworden? Es ist dokumentiert, 105 Jahre. Er ist 356 gestorben. Als Ausblick, dass das Leben mit Gott, wenn du auf alles verzichtest, nicht Hölle, sondern Himmel ist, der jetzt schon beginnt. Ihr Lieben, ihr lebt in einer Welt, wo die Leute ganz genau hinschauen. Und sie gucken, ob du Christ bist oder nicht. Ob du das nur vor dir herträgst oder ob du das lebst. Es ist ein Maßstab, an dem wir gemessen werden, was in diesen Büchern drin steht. Und die Leute werden uns fragen, wie gehst du um mit dem Image deiner Familie, mit deinem persönlichen Vermögen, mit deinen Ehrentitel und dem, was du glaubst darzustellen. Das ist mein Lebenszeugnis. Die Leute nehmen es sehr gut wahr. Und ich muss mir immer die Frage stellen, kann ich so wirklich Jünger Christi sein oder eben nicht? Amen.